Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von den Movie Buddies. Ich bin wie immer euer Filmfreak Rich und bei mir sitzt natürlich wie immer mein Kumpel
Patrick. Servus!
Heute haben wir einen unglaublich guten Podcast für euch. Ein Film, der die Grenzen zwischen Realität, Leinwand überschreitet, sprengt, mit jeder Menge Witz, Action und Spektakel.
Sich Hollywood zum ersten Mal richtig selber aufs Korn genommen hatte.
Aber dann schon richtig. Patrick, willst du uns sagen, welcher Film?
The Last Action Hero.
Einer von Schwarzeneggers meines Erachtens besten Filmen. Zumindest auch einer seiner mitwitzigsten Filme. Aber bevor wir jetzt zur Handlung kommen, gehen wir mal die ganzen Eckdaten durch. Als Regisseur nimmt auf dem Regiestuhl ein John McTiernan Platz. Er ist ein sehr actionversierter Regisseur, hat er doch 1987 mit Predator, darauf folgend Stirb langsam, Jagd auf Roter Oktober, doch sehr viele Erfahrungen im Action-Genre sammeln können. Er hat zum Beispiel auch 2002 das Remake zu Rollerball gemacht. Er hat mit Stirb langsam jetzt erst recht und 4 Jahre später, 1999, den 13. Krieger verfilmt. Also John McTiernan ist ein wahnsinnig guter Action-Regisseur und das ist dem Film Last Action Hero nur zugute gekommen.
Perfekt.
Wir haben mit Michael Kamen einen unglaublich guten Komponisten für Filmmusik bzw. Soundtracks. Hatte er doch seine Finger zu diversen Bond-Filmen mit im Spiel, zum Beispiel Robin Hood, König der Diebe, einer unserer Lieblings-Action-Filme, Last Boy Scout zum Beispiel, ja, und Ewig schleichen die Erben etc. etc. Doch der Film-Soundtrack von Michael Kamen ist eher zweitrangig, denn der eigentliche Soundtrack ist viel, viel entscheidender.
Und gibt dem Film eine gewisse Note. Nachdem AC/DC hier eins der ihrer berühmtesten Lieder beigesteuert hatten und dieses auch im Film absolut wirkt, weil viele kennen oder sagen, oh, AC/DC gibt es im Film die Musik? Nein, die wurden einfach von ihren Alben da die Lieder abgegeben. Und hier zum ersten Mal hat AC/DC ein Lied für einen Film produziert.
Ja, da hast du recht, aber nicht nur AC/DC, sondern auch Alice in Chains, Megadeth, sogar Aerosmith, Cypress Hill sind mit an Bord. Und dieser Soundtrack von diesen Bands ist so entscheidend für diesen Film, weil er einfach unglaublich gut zu dieser Szenerie passt.
Wie die Faust aufs Auge.
Ja, und das ist auch was, wo im Film ja eben erwähnt wird, Hard Rock. Und er passt in diese Szene unglaublich oder in diese Szenen unglaublich gut rein.
Perfekt.
Da sieht man auch mal wieder, wie wichtig es tatsächlich ist, einen Soundtrack zu komponieren oder auch zu verwenden, der für jede Szene gefühlt spezifisch ist, weil so ein Film würde einfach nicht wirken, wenn der Soundtrack fehl am Platz ist. Ja. Und da würde ich es auch gerne als kleinen Nachtrag zu unserem vorhergehenden Podcast verwenden, nämlich Ifs Imaginäre Freunde, dass der Film weitaus weniger emotional wäre, weitaus weniger wirken würde, wenn der Soundtrack nicht so perfekt wäre. Und auch hier im Action-Genre ist der wichtige Aspekt der richtige Soundtrack. Wenn du den nicht hast, dann zieht keine Verfolgungsjagd, dann zieht keine Action-Sequenz, dann ist der Film einfach nur planlos.
Ja.
Jawohl, so viel zum Soundtrack. Kommen wir zur Schauspielerriege. Allen voran die österreichische Eiche, Arnold, The Pumping Iron, Schwarzenegger. Über Arnold Schwarzenegger müssen wir nicht viele Worte verlieren. Unzählige Filme, heroische Filme, sowohl auch genreprägende Filme, wie jetzt zum Beispiel Terminator, Predator, dann die genreübergreifenden oder genrewechselnden Titel Junior oder Twins. Das waren dann eher die seichteren, lustigen Komödien und der Bodybuilder schlechthin. In dem Moment, wo man das Wort Bodybuilding ausspricht, muss jeder, so zumindest ich, immer sofort an Arnold Schwarzenegger denken. Ähnlich wie Tennis, Boris Becker, Formel 1, Michael Schumacher, NBA, Basketball, Michael Jordan. Und so ist Arnold Schwarzenegger das Aushängeschild und das Gesicht für Bodybuilding. Wir hatten einen damaligen, ja, Neustar, nämlich Austin O'Brien, der die Rolle des kleinen oder des jungen Danny Manigan übernimmt. Nach Last Action Hero kam, ja, leider Gottes nicht mehr allzu viel von ihm.
Apollo 13 würde da hier zu nennen.
Ja, er war natürlich als Kind sehr jung. In Der Rasenmähermann hatte er einen Auftritt. My Girl 2, das war dann wirklich auch nur noch so ein Nachfolgeding, nachdem My Girl mit Macaulay Culkin und Anna Chlumsky so ein Mega-Hit waren. Ob der wirklich gut war, ich kann es euch nicht sagen. Da muss ich wirklich Asche auf mein Haupt streuen. Ich habe ihn bis heute wirklich nicht gesehen. Mir hat My Girl 1, ja, das hat mir schon gereicht. Und ja, brauchte es einen zweiten? Ich kann es euch nicht sagen. Als Filmbösewicht haben wir einen Charles Dance. In Alien 3 haben wir ihn gesehen.
Im gleichen Jahr sogar.
In Dracula Untold hatte er die Rolle des im, wie heißt es, Reißzahngebirge lebenden Vampirs übernommen. Mit Eddie Murphy zusammen auf der Suche nach dem goldenen Kind hatte er den Numsi gespielt, wie ihn Eddie Murphy immer nennt.
Aber ich muss sagen, zur damaligen Zeit, ich durfte ihn auch schon zur damaligen Zeit angucken, obwohl es sehr düster war. Ich hatte immer Angst vor Numsi.
Ja, aber er war schon stellenweise sehr brutal. Zum Beispiel war für mich als Kind eine sehr prägnante und auch eindringliche Szene, wo sie nur in diesen Brei rein tunken und da läuft dann das Blut raus.
Genau.
Das war für mich als Kind einfach irgendwo, ja, verstörend.
Aber Charles Dance versteht es auch mit seiner schauspielerischen Leistung nur mit Mimik und Gestik, was heute leider den Schauspielern fehlt.
Ja, da wo ich jetzt gerade, genau, wo ich jetzt gerade sehe, wer ihn nämlich noch in einer brandaktuellen Rolle sehen möchte, der kann sich den Frankenstein anschauen, der auf Netflix anläuft.
Der spielt auch mit ihm.
Und da hat er auch eine Rolle übernommen. Und er hat in Last Action Hero die Rolle des Oberschurken übernommen.
Benedict.
Genau. Wir haben einen Tom Noonan, der ebenfalls einen Bösewicht im Film spielt. Der Film Last Action Hero ist mit Stars gespickt, wie weiter F. Murray Abraham, der in Wolfgang Amadeus Mozart getötet hat. Er war der Salieri. Dann Anthony Quinn ist auch eine Schauspiellegende, wie zum Beispiel ein Ian McKellen, den die meisten als Gandalf aus der Herr-der-Ringe-Trilogie kennen.
Obwohl er nur ganz kurz schauspielert am Schluss, den Tod.
Ja, genau. Er hatte nur eine ganz kurze Rolle, weil er den...
Aber sehr prägnant.
Vor allem auch sehr gut und überzeugend.
Perfekt.
Also eine der besten darstellerischen Leistungen im Film.
Ja.
Die Hauptrollen sind diesbezüglich größtenteils jetzt abgedeckt. Und dadurch, dass der Film Last Action Hero diese ganze Hollywood-Riege, so auch das ganze Hollywood-Dasein, den ganzen Action-Genre-Sektor komplett auseinandernimmt und auf die Schippe nimmt, haben wir unzählige Gastauftritte. Mit an vorderster Front zu nennen sind zum Beispiel Robert Patrick, der die Terminator 2-Rolle des T-1000 übernommen hat. Wir haben eine Sharon Stone, die mit Arnold Schwarzenegger schon in Total Recall, die totale Erinnerung, zusammengespielt hat. Wir haben Jean-Claude Van Damme, eine Tina Turner ist mit dabei, Colleen Camp, Angie Everhart.
Wir haben sie noch verheiratet, seine Frau?
Genau, Arnold Schwarzeneggers Ehefrau oder damalige Ehefrau Maria Shriver ist mit am Start. Dann ganz weit vorne Chevy Chase, James Belushi. Es sind Little Richard mit dabei. Das sind viele, viele kleine Gastauftritte, die speziell zum Ende des Films kommen, wenn Schwarzenegger zu seiner Filmpremiere auftaucht. Der Film Last Action Hero spielt ja schon mit so einer, wieder so einer Metaebene, Film im Film.
Die unglaublich aber gut dargestellt ist.
Ist super geil. Also diese ganzen Gastauftritte gerade am Schluss, die sind so wirklich nochmal das Salz in der Suppe.
Ja.
Die nötige Würze reinbringen, aber nicht versalzen, wie jetzt viele eben immer so glauben. Jawohl, so viel auch zu unseren Gastauftritten. Patrick, sollen wir die Fun Facts jetzt gleich abhaken?
Nein, die machen wir nach der Handlung.
Nach der Handlung? Ja, okay. Leute, bleibt auf jeden Fall dran. Die Fun Facts haben es in sich. Sind teilweise auch noch Sachen mit dabei, die ich nicht kenne. Patrick hat es mir schon angekündigt. Und ich bin mir sicher, wenn ich sie nicht kenne, dann kennt ihr sie erst recht nicht. Alles klar, gut. Zur Handlung. Wir haben gleich zu Beginn von The Last Action Hero eine unglaublich actiongeladene Szene, in der Schwarzenegger als titelgebenden Held Jack Slater den sogenannten Ripper festnehmen möchte. Dabei nimmt sich aber Hollywood schon unglaublich gekonnt und sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, mit einem unglaublichen Seitenhieb selbst auf die Schippe, in dem das Action-Genre eigentlich komplett zerpflückt wird. Wir haben bei diesem Polizeieinsatz unglaublich viele, ich glaube 40 Polizeiwagen auf der Straße stehen, weil oft ist es ja tatsächlich so, bei einer kleinen Schießerei fahren dann aus heiterem Himmel dann schon plötzlich 6 oder 7 Polizeiwagen an und bei Last Action Hero hat man das Ganze dann nochmal auf die Spitze getrieben, indem man 40 oder 50 Polizeiwagen auf die Straße gestellt hat.
Über Slater erstmal kraxeln muss, der mit seinen großen Schuhen drüber steigt.
Ja, diese Krokodilleder, diese Cowboy-Stiefel aus Krokodilsleder.
Ja.
Und dann schon diese fette Zigarre und da mal ganz genüsslich dran zieht. Wir haben dann zum Beispiel die Szene, in der Schwarzenegger seine Waffen ablegen soll. Das ist, glaube ich, mit eine der ersten Szenen, wo diese Thematik das erste Mal Anwendung gefunden hat, als Schwarzenegger seine Waffen ablegen soll und dann gefühlt, ja, so ein ganzes Waffenarsenal vor den Ripper auf den Boden schmeißt. Dann unglaublich übertriebene Gewaltdarstellung, die dann aber nicht im Blutbad endet, sondern zum Beispiel dieser Sacktritt gegen den Polizisten am Anfang, der ihn aufhalten soll, in dieses Haus zu gehen, wo er dann bloß meint, ja, willst du ein Omelett backen, musst du vorher Eier knacken, ihm den Sacktritt verpasst, der dann knappe anderthalb Meter durch die Luft fliegt und dann nur diesen trockenen, sarkastischen Spruch bringt, dem Nächsten tue ich weh. Das war schon so geil. Was hast du gesagt mit einer jungen Tina Turner?
Tina Turner spielt hier die Bürgermeisterin von L.A. und versucht ihn natürlich aufzuhalten. Nein, bitte, tu nichts, nein, lass es. Hier, es wird nur noch schlimmer. Diese Versicherungen zahlen nichts mehr. Ist die Anspielung auf Lethal Weapon, weil die machen ja auch dann Chaos.
Und vor allem auch alles kaputt. Das war, glaube ich, in Lethal Weapon Teil...
Drei. Du zeigst drei. Genau. Wo sie dann eigentlich nichts mehr machen dürfen, weil sie ja...
Genau, wo sie den Kater retten wollen und dann dieses ganze Parkhaus Bombe, in sich zusammenstürzt.
Schneid den roten Draht. Ich hab den roten Draht zugeschnitten.
Ja, genau. Und deswegen sage ich ja, auch auf die mitbekanntesten Actionfilme wurden die einen parodiert oder anderen Parodien abgehalten, wie jetzt gerade erwähnt, zum Beispiel Lethal Weapon. Ja. Patrick, deine Lieblingsreihe wurde in Last Action Hero
mehrmals angeteasert.
Mehrmals. Und das ist schändlich. Nein, Spaß. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht. Weiter geht's mit dem Film, nämlich am Höhepunkt dieser Action-Sequenz realisiert der Kinozuschauer das erste Mal, dass es sich um einen Film im Film handelt, denn die ganze Schärfe nimmt sich raus, der Film wird schwammig, wird unscharf und da sehen wir dann zum allerersten Mal den jungen Danny Madigan, gespielt von Austin O'Brien, der im Kino sitzt, schon vormittags dafür die Schule schwänzt und er möchte natürlich den Höhepunkt sehen, macht sich natürlich Sorgen, dass sein Freund Nick, der Kinovorführer oder Filmvorführer, dass dem irgendwas passiert ist, geht rauf in den Vorführraum und da bekommt er dann die Chance, den niegelnagelneuen Jack Slater Teil 4 noch vor der offiziellen Premiere zu sehen. Nick meint bloß, du musst heute Abend um 12 Uhr musst du da sein, dann kann ich dich reinlassen und dann machen wir eine Filmvorführung speziell für dich, nur für dich, damit du die Premiere oder die Vorpremiere, vor der Premiere des neuen Jack Slater siehst. Und Danny ist ein unglaublicher, wenn nicht sogar der größte Fan von Arnold Schwarzenegger in der Rolle des Jack Slater. Er kann alle Filmzitate, er kennt seine Handlungsweisen, seine Aussprache, wann welcher Satz kommt. Er kennt schon alles in- und auswendig. Ich glaube, das nennt man wirklich den Inbegriff von Fan-Dasein. Ja. Natürlich ist Danny begeistert, stimmt zu und ja gut, er muss halt das Kino verlassen, in die Schule gehen, damit er heute Abend dann auch reingeht. Und man merkt schon, dass als Danny das Kino verlässt, kommt er in so eine, ja, geht's ihm eigentlich wie uns. Er kommt in eine triste, graue Welt, in eine, ja, verregnete Realität, wo sich jeder nur um sich selber schert. Also er verlässt die schillernde Welt des Kinos und die Faszination der Leinwand, muss zurück in seinen tristen Alltag nach Hause dann, wo sich seine alleinerziehende Mutter auch viel zu wenig um ihn kümmern kann. Und als dann endlich die große Stunde gekommen ist, es gegen 12 Uhr geht, schleicht sich Danny zum Kino, wo er von seinem Freund Nick empfangen wird. Und dieser möchte ihm was ganz Besonderes bieten. Er zückt also eine Kinokarte, die er damals als Kind in jungen Jahren selbst von Zauberer Houdini bekommen hat, mit der Geschichte, sie hätte magische Kräfte. Keiner hat bisher irgendwie bestätigen können, dass es tatsächlich so ist und wie es jeder Kartenabreißer so tut, zerreißt Nick diese Karte und man sieht schon beim Zerreißen diese Funken, die dann sprühen, dass tatsächlich was dran ist an dieser Geschichte. Und dann ist natürlich klar, wenn diese Vorführung vor der offiziellen Premiere stattfindet, sitzt Danny natürlich als einziger im Kino und dort entfaltet dann die Karte wirklich ihre Kräfte. Und man sieht bei einer Action-Szene im neuen Jack Slater-Film, wie Arnold Schwarzenegger auf eine Dynamitstange schießt und die wird tatsächlich aus der Kinoleinwand in den Kinosaal der Realität geschleudert.
Die neben Danny wohlgemerkt auch landet.
Genau, und als dieser dann vor dieser Explosion flüchten möchte, wählt er die Richtung der Kinoleinwand und landet tatsächlich im aktuellen brandneuen Jack Slater Film. Und das ist super geil dargestellt, weil Er landet im Fahrzeug von Arnold Schwarzenegger / Jack Slater. Der natürlich erst einmal völlig überfordert ist mit der Situation, dass er plötzlich ein Kind hinten auf der Rückbank hat.
Super.
Ja, und von da an ist Danny tatsächlich mittendrin statt nur dabei. Und er erlebt die krassesten Situationen hautnah mit. So wie man sich's als
Zuschauer,
als vor allem auch als junger Kinobesucher immer gewünscht hat. Ah, wie geil wäre das jetzt, wenn ich im Film diese Action miterleben könnte. So ging es jedenfalls mir auch als junger Mensch.
Nicht nur dir.
Und Danny hat über diese Kinokarte tatsächlich dieses Glück und erlebt an der Seite von seinem großen Actionhelden die unglaublichsten Abenteuer. Ja, und wie soll es auch anders sein? Danny möchte seinen Actionhelden überzeugen, dass das alles nur ein Film ist. Ich meine, wenn wir Filme gesehen haben wie Zurück in die Zukunft, ist es für das Zeitparadoxon unglaublich nachteilig, wenn man versucht, da irgendwas dran rumzuschrauben. Aber Danny versucht, Jack Slater zu überzeugen, dass alles nur ein Film ist. Und keiner glaubt ihm, weder Jack Slater noch dessen
Boss,
der Police Chief. Selbst die eindeutigsten und offensichtlichsten Tatsachen, die sind im Film halt einfach normal. Wie zum Beispiel, unglaublich geil auch umgesetzt, Sylvester Stallone als Terminator. Dann die Zeichentrickkatze im Polizeirevier.
Whiskers.
Genau, Whiskers. Selbst die Telefonnummer, weil er sagt, ja, 555, die gibt es ja offiziell so im wahren Leben gar nicht in Amerika.
Ja.
Aber das sind alles Tatsachen, die im Film halt einfach normal sind. Wie zum Beispiel, weil er sagt, hier, das sind alles nur heiße Bräute hier, wo sind die normalen Durchschnittsmädels? Schwarzenegger ganz normal, ja, wir sind in Kalifornien. Ja gut, es ist tatsächlich so, in Kalifornien, da rennen gefühlt wirklich nur die heißesten der Heißen rum. Aber im Film ist es halt einfach so, dass da wirklich keine einzige normal ausschaut. Und Schwarzenegger kann zumindest sehr plausibel gegenhalten. Aber als festesten und mit Sicherheit auch überzeugendsten Beweis kann Danny Jack Slater davon überzeugen, dass er ihm zeigt, in welchem Haus in Los Angeles Jack Slaters Lieblingscousin, wie er ihn immer betitelt, gefoltert wurde, wo die bösen Jungs sitzen. Er zeigt ihm das Haus und ja, selbst dieser Oberbösewicht Benedict, gespielt von Charles Dance, kann das alles sehr plausibel widerlegen, kann Jacks Ermittlungen abschmettern. In dem Moment, wo er die Tür zumachen möchte, hört er Danny sagen, das letzte Mal war auf dem Glasauge kein Smiley, sondern eine Zielscheibe. Und da wird er neugierig.
Hellhörig, ja.
Hellhörig, möchte wissen, woher der Kleine das weiß. Bei einem Überfall in Jack Slater, oder im Haus von Jack Slaters Tochter gelangt Bösewicht Benedict an die Kinokarte, die ihn tatsächlich dann auch in Dannys Realität bringen kann. Als Jack Slater und Danny dem Schurken folgen, muss Slater kurz danach schon bitter feststellen, dass sein gesamtes Leben erfunden ist und er tatsächlich nur Fiktion ist. Und zur selben Zeit erkennt auch Schurke Benedict, dass er selbst in der realen Welt ein mörderischer Schurke sein kann, indem er konsequenzlos einen Menschen tötet und schon im Jahre 1993, als dieser Film entstanden ist, unsere heutige Realität offenbart. Weil wir haben es ja heutzutage ähnlich. Menschen werden auf offener Straße umgebracht, und die wenigsten scheint es zu interessieren.
Ja.
Ich meine, damals war es noch ein Zustand der absoluten Empörung, weil man gesagt hat, das gibt's doch gar nicht, dass sich da keiner drum schert. Aber leider Gottes sind wir heutzutage schon ähnlich weit angekommen. Benedict schmiedet kurzerhand einen Plan, wie er seinen Rivalen Jack Slater ein für alle Mal und endgültig loswerden kann. Dadurch, dass er diesen Film Jack Slater ganz, ganz schwer los wird, beschließt er, den zu töten, der diesen verkörpert, nämlich Arnold Schwarzenegger in der Realität.
Und holt sich per Kinoticket aus verschiedenen Filmen Unterstützung.
Möchte er sich aus verschiedenen Filmen Unterstützung holen, aber er holt sich ja tatsächlich eigentlich nur Jack Slaters Erzrivalen, den Ripper.
Ja.
Der große Showdown findet tatsächlich bei der offiziellen Kinopremiere in Los Angeles von Jack Slater Teil 4 im, wie heißt's, Chinese Theater statt. Und da ist es wirklich super geil gemacht, weil genau da, wie heute am Anfang unseres Podcasts erwähnt, die meisten Gastauftritte in geballter Form vorkommen.
Sei es von Chevy Chase,
Jean-Claude Van Damme, wie wir vorhin schon gesagt haben. Den einzigen, den ich aber im Nachhinein wirklich vermisst habe, oder die einzigen zwei, weil Schwarzenegger spricht es ja gegen den Willen seiner Frau Maria Shriver, die ja im Film auch sagt, ja, aber erwähne nicht dein Restaurant, das ist immer peinlich, das blamiert mich. Ja, ja, okay. Und er spricht es dann tatsächlich an. Da haben mir wirklich Bruce Willis und Sylvester Stallone so ein bisschen gefehlt. Die wären für einen kleinen Gastauftritt wirklich noch die Kirsche obendrauf gewesen. Das hat wirklich dem Ganzen noch wirklich die Krone aufgesetzt.
Ja.
Ja, so viel zum Showdown. Mehr wollen wir aber auch jetzt nicht verraten, ob es Danny und Jack Slater gelingt, den Schurken Benedict und den Ripper aufzuhalten und im selben Atemzug Jack Slater wieder zurück in seinen Film zu bringen. Das bleibt soweit nicht verraten für die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben. Wobei ich mir das aber fast nicht vorstellen kann. Also gerade in der heutigen Zeit, in unserem Alter, gibt es, glaube ich, keinen, der diese Actiongranate noch nicht gesehen hat. Aber es gibt ja immer mal wieder Ausnahmen und für diese Ausnahmen lassen wir den Schluss offen. Den müsst ihr euch selber angucken.
Unbedingt.
Was uns in genau diese Situation jetzt auch schon zu unseren Fun Facts bringt. Patrick, das ist wie immer dein Part. Du bist hier der Fun Fact Spezialist, der Hintergrundinformationen Specialist.
Fun Fact Nummer 1. Die ganzen Cameo-Auftritte sind überspitzt dargestellt.
Definiere überspitzt.
Zu viel. Viel zu viel. Normal kennt man in verschiedenen Hollywood-Filmen, dass vielleicht ein, zwei, vielleicht sogar drei oder vier. Hier sind es unzählige. Also man kommt mit dem Zählen gar nicht mehr hinterher.
Ja,
es fängt
ja,
von
stimmt.
der ersten Szene mit Tina Turner an, hört bei der nächsten überspitzten Szene beim Polizeirevier, wo dann
Humphrey Bogart sogar mit dabei ist.
Humphrey Bogart, die Katze, dann Sharon Stone.
Stimmt.
Als ihre ikonische Rolle als Basic Instinct rauskommt, sich die Zigarette anzündet.
Ja, dann der Film T-1000, Robert Patrick.
Robert Patrick, genau, danke. Ja.
Und er verkörpert halt auch die Rolle des T-1000 mit genau diesem...
Diese Mimik, diese genau. Eiskaltigkeit, die einfach aus diesem Polizeirevier rauskommt. Perfekt.
Vor allem, weil er eben genau diese Polizeiuniform anhat, die er in Terminator 2 auch getragen hat.
Perfekt.
Und es gibt so viele, wie schon gesagt, so viele Gastauftritte. Leute, wenn ihr den Film seht, macht euch einfach mal eine Strichliste, wie viele bekannte Cameo-Auftritte in dem Film vorkommen. Könnte auch ein gutes Trinkspiel sein. Ja, aber wirklich bei jeder größeren Gastrolle einfach einen kurzen Zischen. Leute, ihr geht sternhagelvoll nach Hause.
Charles Dancer, der den Bösewicht Benedict verkörpert, war nicht die erste Wahl.
Okay, wer hätte denn sonst den Bösewicht spielen sollen?
Du kennst ihn, auch Stirb langsam. Alan Rickman hätte natürlich, aber es hätte die Budget einfach gesprengt. Aufgrund dessen, 15 Millionen hat allein schon Schwarzenegger gekostet, Simon.
Okay, also seine Gage lag bei 15 Millionen und...
Arnold Schwarzenegger und Alan Rickman war das Doppelte, bei 30.
Na, 30 Millionen für Alan Rickman?
Alan Rickman, 28, irgendwas war es, was er verlangt hätte.
Und dabei ist es ja, sag ich mal, jetzt nur eine, ich sag mal vorsichtig, kleine oder Nebenrolle, weil der tatsächliche Hauptstar ist ja Schwarzenegger, weil es steht da dran, Schwarzenegger und nicht Rickman.
Dessen hat man ja dann auf Charles Dancer zurückgegriffen.
Okay.
Was er dann in seinen neunmonatigen Dreh jeden Tag anhatte, war ein T-Shirt mit der Aufschrift Ich bin billiger als Alan Rickman. Es gibt im Netz Fotos dazu zu finden, kurz bevor der Start auch im Anzug. Er hatte das T-Shirt über diesen Anzug an.
Ah, wahr. Boah, wie krass ist das?
Diesen ikonischen weißen Anzug, wo wir vorhin erwähnt haben, wo er zu Hause seine Tochter überfällt. Er hatte diesen weißen Anzug ja auch an oder auch am Anfang.
Den er halt im Film trägt, ja.
Genau. Hat er jedes Mal, bevor es ist, um einfach darauf aufmerksam zu machen, ich war billiger als Alan Rickman.
Okay, das ist cool.
Saugenial. Wie schon erwähnt, der Soundtrack. AC/DC wurde von Schwarzenegger, nicht von irgendwen anders, weil Arnold Schwarzenegger ist ein begeisterter AC/DC-Fan und hat sie eingeladen, bitte einen Song zu machen und nur für diesen Film. Weil AC/DC, also zum Beispiel, wir kennen es, was wir vorhin offline gesagt haben, Iron Man ist der komplette Soundtrack von AC/DC, aber aus verschiedenen Alben zusammengefügt.
Genau, man hat halt einfach schon
bestehende Lieder
in den Film integriert.
Hat es nie gemacht.
Okay.
Und nur für diesen Film. Ein einziges Lied haben sie gesagt, okay, Big Gun.
Okay.
Und das ist auch ikonisch.
Ist aber auch selbstverständlich, weil ganz ehrlich, wenn achtfach Mr. Universum Arnold Schwarzenegger zum Tanz bittet, dann fragst du nicht, dann legst du los. Ne? Da muss ich aber auch gleich mit rein erwähnen, dass das Musikvideo zu Big Gun von AC/DC
wurde aber erst im Nachhinein gedreht.
Mag ja sein.
Auch ikonisch. Da ist Jack Slater zu sehen.
Genau, da ist Schwarzenegger in seiner Rolle des Jack Slater zu sehen.
Weil offiziell zum Filmstart gab es dieses Video in dieser Form, die wir jetzt auf YouTube haben oder auch auf anderen Plattformen zu sehen, nicht.
Aber das
es
ist
gab nur diese mit Filmausschnitten.
Mhm.
Und du meinst das, wo Arnold Schwarzenegger dann
auf die Bühne geht, genau.
Und das ist erst im Nachhinein entstanden.
Wo er dann am Ende des Musikvideos sogar die Klamottentracht anhat von Angus Young.
Angus Young, ja.
Wo er dann, glaube ich, genauso diese Gitarren-Move-Bewegung macht, wo er dann nur auf einem Bein springt und mit dem anderen Bein
genau.
Abartig. Und ich meine, gut, Schwarzenegger ist halt ein Bewegungslegastheniker, wenn man so diese Muskelberge anschaut. Aber das hat er für die damaligen oder für seine Verhältnisse ganz, ganz gut gemeistert.
Zu einem, ja.
Weiteren Fun-Fact?
Ja, nehmen wir es mal Fun-Fact. Der Film wurde nur in 9 Monaten gedreht, aufgrund dessen sie wussten, dass sie 1993 einen einzigen Film schlagen müssen sollen. Es war bekannt, dass zur damaligen Zeit Jurassic Park auch rauskommt.
Ah, okay.
Also 1992, dass sie genau beide parallel drehen. Und sie hatten sich ein Zeitfenster von 9 Monaten gesetzt, dass sie theoretisch um 2 Wochen überzogen haben, mit jeweils wirklich 18 Stunden Drehtagen, also 18 Stunden am Tag.
Okay.
Haben aber um 2 Wochen überzogen und somit ist der Zusammenschnitt und so knapp nochmal 2 Wochen gedauert und sind 2 Wochen hinter Jurassic Park ins Kino in den Start gegangen und das hat ihnen das Genick gebrochen. Somit ist dieser Film ein Flop geworden.
Also zumindest ein finanzieller Flop. Aber der Film
ist
an
heute
sich
Kult. Ist heutzutage
nicht,
Kultstatus.
Nicht nur heutzutage, sondern er war auch damals schon Kult. Also ich kann mich noch ganz genau erinnern, die Kinoplakate hingen aus und es war Jurassic Park meistens neben Jack Slater, also Arnold Schwarzeneggers Last Action Hero gehangen. Und das weiß ich noch, als wäre es gestern gewesen. Das ist auch so eine Sache, wie wir es im letzten Podcast zu Ifs hatten. Auch wenn ich heute ins Kino komme und den Duft von Popcorn in der Nase habe, ich werde teilweise echt wieder in meine Kindheit zurückversetzt. Die allerersten Kinobesuche, da war der Duft im Foyer war schon so besonders. Du hast das Popcorn gerochen und du hattest tatsächlich noch nicht so viele Filme gesehen. Die sind noch nicht so standardmäßig gewesen, so ein Kinobesuch. Es war was Besonderes.
Natürlich.
Da war zum Beispiel eben der Jurassic Park mit Last Action Hero und was damals alles noch zur selben Zeit im Kino lief. Und das versetzt mich immer wieder zurück in meine Kindheit. Das macht auch heute tatsächlich noch Spaß, ins Kino zu gehen, obwohl es halt leider Gottes schon ein bisschen zu normal geworden ist.
Dann versetze ich dich jetzt mal in deine Jugend.
Ja, dann versetz mich.
Das Drehbuch hierzu wurde von was inspiriert? Was glaubst du? Von den Simpsons, eine Folge aus den späten 80er Jahren? Wo
nee.
Auch, doch. Warum? Weil sie da auch in einer Folge, ich habe es nicht genau nachfinden können, gibt es auch keine Bezüge mehr. Es steht hier nur, dass es ein Bezug auf die Simpsons-Folge in den späten 80er Jahren, auch in der sie in eine Episode reingezogen werden von Itchy und Scratchy.
Ah, jetzt so. Ja, stimmt.
Ich bin nicht so der Simpsons-Fan, aber wo ich halt sage, okay, krass. Und das aufgrund dieser Tatsache wollten wir das richtig verfilmen.
Krass, nur wegen so einer kleinen Szene.
Ist dieser Film entstanden.
Es ist ja nicht mal eine komplette Episode, wo sie eine ganze Episode in der
Itchy und Scratchy, wo dann Lisa und Bart wahrscheinlich reingezogen werden und dann
genau.
Aufgrund dessen ist diese Idee
mit. Ich glaube, das war sogar ein Halloween-Special, wo dann die Maus und die Katze.
Ich habe nachgeschaut, also, wurde nie genau definiert.
Also Itchy und Scratchy hinter den beiden her sind, wo dann genau die Fernsehscheibe eingeschlagen wird und Bart und Lisa wieder rauskommen.
Ja.
An die Folge kann ich mich erinnern.
Der Regisseur John McTiernan war die erste Wahl, hat aber dieses abgelehnt, weil sie ihm nicht das nötige Budget
zur Verfügung stellen konnten.
Nicht so, ja. Aufgrund dessen hat man ja Robert Zemeckis hergenommen oder wollte man nehmen, hat auch schon zugesagt.
Okay.
Aber er war dann ja nicht von dem Drehbuch nicht so begeistert, weil dieses ihm zu brutal, nicht verstören kannst, das ist der falsche Begriff, aber einfach zu brutal,
zu blutig,
war und hat dann gesagt, ich möchte das umschreiben, aber Hollywood hat gesagt, wir lassen das so. Und damit ist man wieder auf den John McTiernan zurückgekommen.
Ja, aber.
Und das ursprüngliche Skript, das ja auch schon vorher von Tiernan umgeschrieben worden ist, war viel brutaler. Der Titel war viel brutaler. Ist bis jetzt heutzutage nie an die Öffentlichkeit gekommen, ob irgendwelche Details da gestanden sind. Aber dieser war einfach. Es wäre wahrscheinlich dann eine 18er-Version gewesen, dieses Filmes, wo man angeprangert hatte.
Okay, also ich muss auch zugeben, der Film Last Action Hero ist in seiner jetzigen Form schon ab 12 Jahren freigegeben. Und da muss ich teilweise sogar sagen, hätte man auch ab 16 freigeben
Natürlich.
Können. Nicht müssen, aber können. Aber ich denke, für die Prüfer war entscheidend, dass es sich um eine fiktive Welt handelt, in der diese Gewaltdarstellungen stattfinden. Aber meines Erachtens macht es keinen Unterschied, ob ich jetzt unterscheiden kann zwischen Realität, Film oder sogar Film im Film. Ein, sag ich mal, brennender Mensch ist ein brennender Mensch. Ob der jetzt in einer Metaebene spielt oder einfach...
Natürlich.
Das, was ich auf der Leinwand sehe, sehe ich nun mal. Ne? Und dann könnte ich sogar sagen, ja, dann ist ein, keine Ahnung, die unglaublich blutigsten Filme könnte ich ab 12 Jahren freigeben, weil es ist ja nur Film. Dann verstehe ich nicht, warum es überhaupt sowas wie eine Zensur gibt, dass ich sage, diese Szenen müssen aus einem Film rausfallen, das darf nicht gezeigt werden, das muss ich schneiden, dieser Film wird indiziert oder beschlagnahmt, wenn doch nur alles Film ist.
Natürlich, apropos Film. In der Videothekszene steht Arnie an einer Wand, die Hand auf diese...
Ja, auf diesem Regal.
Auf diesem Regal und durch diesen Arm sieht man genau 3 Filme.
Jetzt bin ich gespannt.
Stirb langsam,
Oktober,
Oktober und noch einen Tiernan-Film. Da fällt mir jetzt gerade nicht ein. Alle 3 sind Tiernan-Filme.
War das nicht Predator?
Nein, Predator ist es nicht. Hat er mit Absicht weggelassen.
Ah, okay, aber es sind ja die Filme, die von John McTiernan...
Prägnant sind.
Bei denen der Regie geführt hat.
Natürlich.
Das sind echt coole Fun Facts, Junge.
Also 2 Fun Facts habe ich noch für euch. Also zu diesem Film ist ein echt coole dazu gefunden, rausgestöbert worden. Um die ganzen Texte, Dialoge flüssiger und halt auch glaubwürdiger darzustellen, hat man eine einzige Person mit engagiert. Jetzt gebe ich es dir.
Jetzt gib's mir.
Carrie Fisher.
Nee, Carrie Fisher.
Carrie Fisher hat man für den Dialog zu den anderen 2, die vorher schon da waren, mit hergenommen. Aufgrund dessen, weil vorher die ganzen Texte, sei es Arnold Schwarzenegger, vom Jungen und allen anderen, nicht glaubwürdig genug für einen Hollywood-Film waren. Ah. Und somit hat man gesagt, wir möchten eigentlich eine Person. Ich hätte nicht gedacht, dass man Carrie Fisher hierzu hernimmt.
Okay, ja, also hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also, ich meine, so unterm Strich hat ja, was hat Carrie Fisher mit Dialogen zu tun.
Weiß nicht.
Ja. Sie war ursprünglich ja nur
Schauspielerin.
Genau, Schauspielerin, bekannt für...
Und damalig auch schon bekannt zum Produzieren. Darum ja. Auch sagen, aber das ist was anderes.
Okay, aber für Dialoge? Na okay, dann ist es so.
Und zum Abschluss der großen Fun Facts, der größte Fun Fact, den ich jemals gefunden habe.
Jetzt
es wurde 500.000 Dollar ausgegeben für eine Werbung, die niemals existiert. Also die existiert, aber niemals gezeigt worden ist.
Okay, ganz gut angebracht, die 500 Millionen, doch, eine halbe Million.
Halbe Million Dollar.
Ja, ganz gut angebracht.
Von damaligen Zeit nämlich eine Space Shuttle Rakete plus Booster Raketen
okay.
In der Werbung von Last Action Hero. Und diese sollte am Tag der wirklichen Kinopremiere von Last Action Hero zur internationalen Raumstation hochfliegen.
Okay.
Und das ist ja weltweit zu sehen, somit hat man ja...
Okay, das wäre, glaube ich, sogar noch weitaus spektakulärer als ein Werbeblock im Super Bowl.
Natürlich, aber was ist passiert?
Ja, jetzt bin ich neugierig. Was ist passiert?
Die Booster sind vorher beim Testlauf explodiert und somit war es eine halbe Million.
Ja, ist
das? Das Space Shuttle wurde natürlich dann abgeschminkt, nenne ich es jetzt mal. Also die ganze Werbung weg, um die Tragödie, also es ist keine zu Schaden gekommen. Aber beim Testlauf dieser Booster-Raketen, die dann explodiert, wo die größte Werbung an der Seite oder frontal ja drauf war, sind beim Testlauf explodiert.
Ja gut, ich meine, ich hoffe, das ist nicht versinnbildlicht für irgendwie eine maskuline Eigenschaft, dass das Ding zu früh hochgeht.
Es ist halt ein gescheitertes Projekt. Somit hat man sowas nie wieder gemacht.
Ja,
ist
klar.
Man dachte einfach um das Ganze over the top, weil es zum
Film
passt.
Aber es wäre auch geil gewesen.
Natürlich, wäre super gewesen. Es passt zum Film. Es ist bis heute, ich finde es brandaktuell an Hollywood. Es ist eine Satire zu Hollywood.
Ja, die sich wirklich
auf die Schippe nimmt.
Aber ganz, ganz wichtig, dieser Film nimmt sich ja auch selbst nicht allzu ernst.
Natürlich.
Der Film weiß, dass er sich auf die Schippe nimmt, dass er das ganze Genre auf die Schippe nimmt.
Ja.
Und genau das ist das Entscheidende. Hättest du jetzt einen Actionfilm gemacht, der bierernst ist, der diese Situation, sag ich mal jetzt, wirklich nicht in den Dreck zieht, ich glaube, dann wäre das ein noch größerer Flop geworden. Ja, weil wenn ich in so einen Film reingehe, dann möchte ich tatsächlich auch lachen, was man bei dem Film kann.
Natürlich.
Weil Arnold Schwarzenegger, der sich wirklich selber und seine ganze, im Endeffekt sein ganzes Schaffenswerk so hart aufs Korn nimmt, das hast du nicht oft, ne? Weil Arnold Schwarzenegger ist ja bekannt für seine Actionfilme und dass er sich dann aber über dieses Genre so gekonnt auch lustig macht, was ihn im Endeffekt groß gemacht hat.
Gut, wenn man überlegt, 2 Jahre vorher hat er mit Terminator 2, war er auf so einem Höhepunkt seiner Karriere.
Ja, ich glaube, Schwarzenegger war schon weitaus länger auf seinem Höhepunkt als nur bei Terminator 2. Er hat ja unglaublich viele Filme danach noch gedreht. Das waren
natürlich,
ja,
aber da war er nicht mehr so auf dem Höhepunkt seiner Karriere.
Nö, das möchte ich jetzt nicht behaupten. Also Schwarzenegger war immer irgendwo auf einem Höhepunkt. Klar, sicher hatte er gewisse Höhen und Tiefen, aber er hat immer abgeliefert.
Ja.
Meines Erachtens. Also wie schon gesagt, es gibt nur ganz wenige Filme, wo man sagt, die waren absoluter Schrott. Und ein Großteil davon ist einfach vor seiner großen Hollywood-Karriere angesiedelt, wie Cactus Jack zum Beispiel.
Oder hat sie einfach an Sylvester Stallone weitergegeben.
Und da muss ich auch sagen, für die Leute, die es noch nicht gewusst haben, wir haben es natürlich schon des Öfteren erwähnt, dass Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone damals einen riesengroßen Beef miteinander hatten. Wie Schwarzenegger selber gesagt hat, ja, es ging ja nur darum, wer hat die größeren Muskeln, den meisten Bodycount, also die meisten Tote zu verzeichnen im Film, die größere Waffe, das größere Messer und so weiter und so weiter. Aber ähnlich wie ein Rob Schneider und Adam Sandler hat jeder von beiden des Öfteren mal in dem Film des jeweils anderen so einen kleinen Seitenhieb, so eine kleine Spitze abbekommen. So war es jetzt eben in Last Action Hero, Sylvester Stallone als Terminator in Twins, Zwillinge mit Danny DeVito, ist Schwarzenegger ja dann in der großen Stadt angekommen und steht vor einem Kinoplakat von Sylvester Stallone zu Rambo 3 und vergleicht eben auch seinen Bizeps mit dem Oberarm von Sylvester Stallone, schüttelt lachend den Kopf und winkt dann ab in einem Stallone-Film, Demolition Man zum Beispiel. Da heißt es dann, ja, das kann man nachlesen in der Schwarzenegger-Bibliothek.
Super.
Ja, also man sieht, in den ein oder anderen Filmchen vom jeweils anderen hat man einen kleinen Seitenhieb abbekommen. Ja, um den anderen halt schon wieder ein bisschen runter zu spielen. Ja, aber nicht nur unglaublich viele Gastauftritte sind zu verbuchen, sondern es werden ja auch unglaublich viele Hollywood-Filme in ihren prägnantesten Szenen parodiert.
Sei es E.T., sei es Kommando, Running Man, Stirb langsam, Total Recall.
Ja, und das macht den Film Last Action Hero nochmal um eine ganze Schippe besser, weil man gefühlt immer irgendwo auf der Suche nach dem nächsten Zitat, nach der nächsten Szene ist, die parodiert wird. Mir ist es gestern, als ich einen Film nochmal angeschaut habe für den heutigen Podcast, ist es mir tatsächlich wirklich auch so gegangen, du schaust dir den Film an und hast immer so ein bisschen im Hintergrund, kenne ich die Szene irgendwo her? Ja genau, die Szene ist von dem und dem Film.
Ja.
Und es ist wirklich wie so ein kleines Wimmelbildchen, wo du vor dir hast, wo du die nächste Szene, den nächsten Gastauftritt versuchst, irgendwo rauszufiltern. Ja, Leute, nichtsdestotrotz, auch unser Podcast muss irgendwann mal enden, wie der Aufenthalt von Jack Slater in unserer Realität.
Also ich wünsche, würdest du mitspielen?
Inwiefern mitspielen?
In dem Film. Würdest du gerne in diesem Film, also in einem deiner Lieblingsfilme gerne mal mit dabei, also halt erleben?
Nicht mitspielen, sondern, ja, also ich
würde jetzt nicht von Slashern, aber wo ich sage, okay.
Slasher, das war auch nicht so mein Gedankengang. Ich würde...
Aha, jetzt wird's ernst.
Ich würde mir die Kinokarte schnappen und ab in die Pornovideothek. Nein, Spaß beiseite. Natürlich Pornovideothek. Nee, ich würde tatsächlich die Kinokarte anwenden und in
unzählige Filme.
Ich könnte dir tatsächlich gar nicht sagen, welcher Film der erste wäre, in den ich reinschlittern würde bei meinen 6500 Filmen. Ich weiß es nicht, aber definitiv irgendwo einfach mal blind ins Regal reingreifen und schauen, welchen Film man hat, was man dort erleben möchte, ob es halt nicht wirklich zu krass ist. Ich meine, wir kennen sie alle. Ich möchte jetzt nicht am Ende des Human Centipede, des menschlichen Tausendfüßlers landen oder als Ziel von Art the Clown in der Terrifier-Reihe auserkoren sein oder im Hostel landen oder mich mit Jigsaw rumschlagen müssen. Aber
Marty McFly wäre bestimmt interessant.
Ja, auf dem Beifahrersitz.
Lethal Weapon wäre bestimmt auch interessant.
Ja.
Aber wo ich mir gesagt habe, wäre ich gerne dabei Beverly Hills Cop.
Ja, also es gibt ja da zahlreiche Filme, wo man ganz ehrlich sagt, da würde ich gerne mitmischen. Wie schon gesagt, wie du gerade angesprochen hast mit Zurück in die Zukunft, als Beifahrer Marty McFly so ein bisschen unterstützen, wäre doch auch nicht verkehrt.
Ja.
Ja. Oder, keine Ahnung, Dr. Emmett Brown helfen, Marty zu supporten. Also da sind ja die Möglichkeiten dann
ebenfalls unbegrenzt.
Umso unverständlicher ist es wirklich, dass man nicht bei dieser Thematik irgendwo mal einen zweiten, dritten Teil oder vielleicht sogar ein Remake in Betracht gezogen hat. Weil die Materie gibt's ja her. Ja, das keine Ahnung. Man hat es ja oft gemacht, dass man dann von einem Danny Manigan oder jetzt Austin O'Brien wegen mir dann zu einem völlig neuen Charakter gewechselt hätte. Hätte auch nicht unbedingt ein Kind sein müssen. Wegen mir dann auch ein Erwachsener.
Dass er es als Erwachsener vielleicht nochmal erlebt.
Das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen.
Oder dass er seinen Freund Nick zur Grabe tragen müsste und er hat die zweite Hälfte des Tickets ihm vermacht.
Wollte ich gerade sagen, der ihm dann vielleicht sogar die Kinokarte vermacht. Ja? Ich sage, da könnt ihr euch selber auch mal ein paar Gedanken machen, Leute, wie hätte denn ein weiterer Teil von Last Action Hero ausfallen können? Ja, was hätte man als weitere Thematik hernehmen können? Also ich finde, die Materie, da kann man gut drauf aufbauen. Also ich glaube, wenn The Last Action Hero heutzutage entstanden wäre, dann hättest du locker eine ganze Quadrilogie schon wieder oder zumindest eine Trilogie ins Leben gerufen. Ja. Dann wäre aber auch gefühlt innerhalb der nächsten 4 Jahre diese Trilogie erschienen.
Leider.
Ob es dann wirklich noch diese Zugkraft gehabt hätte.
Und diesen Charme, was er da versprüht. Ich finde, der Film hat einfach, das ist das perfekte Wort, Charme.
Ja, das weiß ich auch nicht. Ne?
Nein.
Weil jetzt steht ja auch die Neuverfilmung von Schwarzeneggers Running Man vor der Tür.
In 2 Wochen, ja.
Die im Kino landet.
Die halt näher
am Buch sein soll.
Buch sein soll. Aber wir kennen halt nur das Original mit Schwarzenegger.
Ja, dieser, ich meine, man kann...
Er ist sehr viel Trash, keine Frage. Aber er ist super umgesetzt.
Und vor allem, du kannst dieses Muskelpaket Schwarzenegger, kannst du so... fast nicht dubeln, dass du sagst, ja, wir kriegen nochmal so einen Muskelberg her.
Mann.
Du hast zwar mit gefühlten Leuten wie Chris Evans oder auch einem Hugh Jackman oder Chris Hemsworth hast du schon gute, durchtrainierte Menschen, aber dieses Muskelpaket wie Schwarzenegger, Stallone teilweise waren, kriegst du heutzutage nicht mehr her. Und viele verbinden dieses Optische von diesen Figuren, wie jetzt zum Beispiel dem Running Man, mit Schwarzenegger. Deswegen bin ich echt gespannt, wie die Neuverfilmung überhaupt rüberkommt. Also der Trailer hat mich persönlich schon gar nicht abgeholt. Ich mag den Darsteller jetzt nicht ganz so sehr. Vielleicht spielt er sich mit Running Man in mein Herz, ich weiß es nicht. Aber es sind mir viel zu viele blöde Jokes schon wieder in diesem Trailer reingepackt worden, wo ich sage, der Film, dem fehlt es am nötigen Ernst.
Ja.
Und da ist es halt wirklich gut, dass man sagen kann, wir haben sowas wie Running Man, Last Action Hero, der ganz gezielt auf Action-Komödie ausgelegt ist, darauf getrimmt ist, dann weiß ich kann mich auf einen vergnügten, actionlastigen Film einlassen. Und wenn ich dann aber Running Man sehen möchte, dann will ich schon was Bierernstes haben, weil da geht es ja tatsächlich um Menschenjagd. Ähnlich wie im Jean-Claude Van Damme-Film Harte Ziele. Vielleicht nicht ganz so mit dieser Thematik, aber es werden Menschen gejagt und umgebracht. Und da finde ich, ist dieser Humor, wie er im Trailer schon zu sehen ist, völlig fehl am Platz.
Ja.
Das kann tatsächlich jeder für sich selber ausmachen. Ich will euch den Film nicht schlecht reden. Ich werde mir vielleicht auch im Kino angucken, aber anhand des Trailers muss ich schon sagen, ist meine Vorfreude stark gedämpft. Aber so viel dazu, wir sind ja bei Last Action Hero soweit jetzt auch durch. Leute, Last Action Hero ist eine unglaublich gute, abendfüllende Unterhaltung für die etwas älteren Kinder, aber für jeden Erwachsenen, Leute, packt euch den Film rein, man kann ihn sich auch immer und immer wieder angucken. Arnold Schwarzenegger spielt seine Rolle so sympathisch wie viele seiner Rollen. Bis in die kleinste Nebenrolle, bestens besetzt.
Ja.
Der Soundtrack feuert richtig rein. Die Action unglaublich
vom Feinsten
unglaublich gut umgesetzt. So viel dazu. Wir hören uns in der nächsten Woche.
Wir freuen uns auf euch.
Was es wird, können wir heute auch noch nicht sagen, aber lasst euch überraschen.
Servus.
Bis dahin. Ciao.